Willkommen in unserem Bestattungsladen auf St. Pauli. In diesem Podcast erzählen wir von besonderen, merkwürdigen und manchmal auch humorvollen Begegnungen in unserem Bestattungsladen auf St. Pauli und sprechen über den Tod, das Sterben und die Trauer. Neulich im Bestattungsladen, der Podcast, der Licht ins Dunkel bringt.
Renske, fühlst du dich unsterblich?
Nö. Nö, ich fühle mich nicht unsterblich. Ich bin auch total fein mit dem Gedanken, dass irgendwann Schluss ist. Aber es gab lange Phasen in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, dass mein Leben irgendwann vorbei sein könnte. Also, wo ich mich wahrscheinlich unsterblich gefühlt habe. Da hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt, dass ich irgendwann sterben könnte. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das für mich bedeuten würde, wie ich das haben wollen würde. Ja, also ja. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung.
Aber teilweise habe ich die Phasen immer noch. Also ja, ich bin Bestatterin, aber ich mache mir jetzt auch nicht ständig Gedanken über meinen Tod. Und es gibt schon noch Phasen, wo ich mich unsterblich fühle, doch.
Ja, ich glaube auch wirklich, dass das in Ordnung ist. Ich glaube, es gibt Phasen in einem Leben, wo das ganz normal ist, dass man sich überhaupt nicht damit befasst, dass das Leben zu Ende sein könnte. Das ist, weil das soll es auch nicht, es sei denn, es kommt ein Unfall oder eine schlimme Krankheit. Und in den meisten Fällen ist es das aber nicht und die kommt nicht und der Unfall kommt, tritt auch nicht ein. Und dann gibt es eben diese Phasen, in denen es darum geht, irgendwas aufzubauen. Ein Kind zu kriegen, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen, irgendwas zu produzieren. Das sind nicht die Phasen, in denen man darüber nachdenkt, dass alles auch irgendwie vorbei sein könnte oder wie es zu Ende gehen könnte.
Und das ist ja auch gut so.
Ja.
Also es wird ja nur problematisch, wenn man richtig Panik davor hat oder sich das komplett ausblendet oder gar nicht damit beschäftigt. Und
dann wird's wirklich problematisch, weil dann ja.
Ja. Und da habe ich ein Beispiel, unsere Nachbarin.
Ja.
Neben uns ist ja ein Friseur und da arbeiten zwei Männer und sehr viele Frauen. Und die Frauen reagieren unterschiedlich auf uns und die eine ist mir eigentlich vorher auch gar nicht aufgefallen.
Ne?
Kaum. Und meine Friseurin war lange im Urlaub und ich war so genervt und ich dachte so, ach komm. Ich gehe da jetzt rüber und sie schneiden mir schnell die Spitzen und bin da rein. Und dann bin ich da auch nach hinten reingeführt worden. Ich wusste nicht, dass es da hinten auch noch einen Raum gibt. Und dann wurde ich auf ihren Stuhl gesetzt. Und ich habe schon gemerkt, so richtig cool fand sie es nicht, mir jetzt die Haare schneiden zu müssen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich einfach sehr schnell gemerkt, dass die wirklich komplett dicht macht bei dem Thema Tod. Ich kann jetzt auch nicht mal sagen, ob sie davor Panik hat. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber das ist nichts, womit sie sich beschäftigen möchte. Und das hat sie schon auch artikuliert. Nee, das ist nichts für mich, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen. Und dann sind wir so langsam ins Gespräch gekommen und zum Schluss meinte sie dann schon so, ach Mann, das war jetzt gar nicht so schlimm mit dir, auch mal drüber zu reden.
Ja, es ist krass, dass sie das dann wirklich mit uns verbinden. Also, dass sie die Angst oder ja, doch die Angst, die Furcht davor, dass das Leben endlich ist, mit uns als Personen.
Wir sind der Spiegel. Wir sind der Endlichkeitsspiegel.
Ja, wir sind der Tod, der Gevattertod. Du und ich. Nein, aber wir hatten eine noch krassere Geschichte, hatten wir ja auch ganz am Anfang, als wir uns selbstständig gemacht haben. Oh, ne? Da hatten wir eine kurze Zeit ein Büro bezogen. Und in einem Gemeinschaftsbüro, also einen kleinen Raum in einem Gemeinschaftsbüro um uns herum, war alles voller Grafiker und Architekten und Kulturmanager und Menschen, die Dinge im Internet tun, die alle so ein bisschen überrascht waren über das, was wir da nun vorhatten, aber sich schnell damit abgefunden hatten. Und dann gab es aber noch die zwei Ladies über uns, eine Schneiderin und eine Goldschmiedin. Die sich zusammengetan hatten und tatsächlich um das Thema Hochzeit gekümmert haben. Also ja, auch mit Dingen im Leben, die sehr gegensätzlich zu dem sind, was wir tun. Und die eine von den beiden hat uns richtig gemieden. Also die konnte uns nicht mal in die Augen gucken und Hallo sagen. Also wir haben uns da freundlich begrüßt. Es gab eine Küche, da hat man sich gesehen. die hat uns nicht gesehen oder hat den Raum verlassen, wenn wir da waren. Und dann gab es irgendwann mal so eine kleine Feierlichkeit, ich weiß gar nicht mehr genau zu welchem Anlass. Und da ging das mit dem Ausweichen nicht mehr. Und ich weiß noch, wie sie da stand und mich angeguckt und hat gesagt, ich habe so einen Schiss, wenn ich euch sehe. Ihr macht mir so Angst. Und ich habe richtig, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich war total, also gekränkt auch auf eine Art und Weise, weil ich dachte, also, ne, ich bin das doch nicht. Also wie kannst du das denn jetzt so, also, wow. Und bin dann aber auch nicht, also wir sind dann ins Gespräch gekommen und wir haben dann auch weiter gesprochen und sie hat dann auch davon erzählt und hat erzählt, dass sie selber gar nicht so ganz genau weiß, woher das kommt. Mhm. Es gibt eigentlich keinen Auslöser, also nichts, was irgendwie Schlimmes passiert ist in ihrem Leben, kein früher Tod der Eltern oder einer nahestehenden Person. Ja, sie hat einfach diese absolute Panik, wenn sie darüber nachdenkt, was nach dem Sterben, was im Tod passieren soll. Dieses Gefühl des Nichts lähmt sie. Und das baut einen krassen Druck auf sie auf. Auch in der Hinsicht, dass sie das Gefühl hat, sie muss im Leben was geleistet haben, damit sie es verdient hat, zu leben, sozusagen, ne? Damit sie dann sterben kann. Also es war wirklich, es baute sich immer so weiter so auf und es polterte alles so aus ihr raus. Das war wirklich krass zu hören, einfach, dass das jemandem so passieren kann. Ich glaube tatsächlich, dass es einige Menschen gibt. Ich hatte das auch in meinem Umfeld, als ich als Bestatterin angefangen habe zu arbeiten, dass es da ArbeitskollegInnen gab, die mit mir nicht drüber sprechen konnten. Und ich war natürlich voll. Also ich habe gerade angefangen in dem Bereich, ich durfte mich ausprobieren, ich habe Sachen gelernt, ich habe Dinge erfahren und wollte erzählen und konnte das mit vielen Menschen nicht, weil ich gemerkt habe, dass da wirklich teilweise blanke Panik aus den Augen gesprochen hat. Ja, das ist schon dann so die Extremversion.
Ich denke gerade drüber nach. Und ganz ehrlich, ich find's irgendwie beruhigend, wenn ich mir vorstelle, es kommt danach einfach nichts.
Ja,
man ist tot
so
und dann
mir
ist
ja auch
Ruhe.
Ja.
Das ist überhaupt nichts, was mich auch nur annähernd irgendwie panisch werden lässt, sondern der Gedanke daran macht mich jetzt schon ruhig.
Ja, das habe ich der Frau, die da über uns dieses Atelier hatte, auch erzählt und wir haben dann auch ein bisschen noch weiter drüber gesprochen und irgendwann viel später, ein paar Wochen später kam sie nochmal und meinte so, das hätte ihr schon geholfen. Mhm. Nicht, dass jetzt die Angst komplett weg wäre, aber einfach nur, ja, auch da wieder diese Personifizierung des Todes durch uns eigentlich, dass sie, also dadurch, dass sie gemerkt hat, dass wir auch ganz normale Menschen sind, die Familien haben, die ein Leben haben, die Hobbys haben, die auch andere Dinge tun, hat ihr das so ein bisschen die Angst, also ein Stück weit die Angst genommen. Nicht komplett, aber ein bisschen hat es ihr geholfen. Es gibt ja seit ein paar Jahren eine Bewegung oder eine Bewegung würde ich es nennen, der Longevity, also der Menschen, die versuchen, ihr Leben zu verlängern.
Ja gut, die kommen ja nicht zu uns.
Nee.
Die sterben ja nicht, die nehmen ihre Pillen, die sprechen ja nicht mit dem Bestatter, brauchen sie ja nicht.
Nee, aber sie persönlich kommen nicht zu uns, aber die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, kommen zu uns und beschweren sich bei uns, dass sie nicht mitbringen können, weil sie nichts davon wissen
wollen.
Ich dachte,
dass sie nicht sterben. Der Alte könnte.
Nein, aber das ist ja sozusagen dann das Extrem. Ich weiß nicht, ob das auch aus dieser Angst herauskommt oder ob das einfach auch eine Nichtbeschäftigung, also sich nicht beschäftigen wollen mit diesem Thema, ob das der Grund ist. Auf jeden Fall findet der Tod oder das Sterben bei diesen Menschen überhaupt nicht statt. Mhm. Die verlängern ihr Leben einfach immer weiter und
sehen auch ewig jung aus.
Aussehen, nehmen viele, genau, Nahrungsergänzungsmittel, leben
Botox.
Total asketisch, Botox, was auch immer, also viele, viele Hilfsmittel, die es ja nun inzwischen gibt und die, dank der Medizin werden wir ja auch älter. Mhm. Aber das macht ja was mit unserem Selbstverständnis auch und das macht auch was mit dem, ja, also ich find's schwierig tatsächlich so lange sich Dinge zu versagen und Dinge nicht zu tun, also ja, ich weiß nicht, feiern zu gehen, Süßigkeiten zu essen, Zucker zu sich zu nehmen und
Alkohol trinken
oder ne, also sich so dem Genuss zu entziehen, damit man möglichst länger lebt.
Und dann allein, weil die anderen nicht mitgezogen haben, dann sitzt er mit 105 einer zuckerfreien Cola, knauerst an einem Selleriestängelchen und bist allein.
Wenn du es bis dahin geschafft hast, genau. Ja. Oder die anderen, die dann vielleicht doch mitgezogen haben, aber dann vielleicht einen Unfall hatten und es dann doch nicht schaffen. Also dem kannst du dich ja auch nicht entziehen. Das ist so ein, tatsächlich finde ich, ungesunde Wendung hin zu diesem, ich kann für immer leben. Und damit eben auch eine Abwendung von dem Thema, was wir, also was unser Hauptthema ist. Ja, und ich glaube, dass es tatsächlich wirklich schwierig ist für die Menschen, die drumherum sind. Ne?
Ja, und dann gibt's ja auch noch die, denen das komplett Wumpe ist.
Ja.
Denen ist das egal.
Dass sie irgendwann sterben, ne?
Ja.
Genau.
Und denen ist egal, dass sie sterben, und denen ist eigentlich auch egal, was danach mit ihrem Körper passiert. Und leben damit auch ganz gut. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das die große Verdrängung ist, sondern es ist ihnen egal. Und dann gibt es da aber vielleicht Familienmitglieder, Freunde, Ehemänner, Ehefrauen, die darüber aber gerne mal sprechen möchten und können das nicht. Und da waren wir ja doch vor ein paar Monaten bei einem Hausbesuch, Mutter und Tochter.
Mhm. Die Tochter hatte uns angerufen.
Und sie wollte so unbedingt, dass wir mit ihrer bisschen verrückten, renitenten Mutter jetzt ins Gespräch gehen, wie denn ihre Beerdigung aussehen soll. Und ich kann mich nur an wirklich mit einem Lächeln an dieses Gespräch erinnern, weil diese Mutter einfach, die war herrlich.
Mhm. Ich weiß noch, dass sie uns begrüßt hat und sie saß da, sie sah fantastisch aus, saß, glaube ich, auf der Sitzfläche von ihrem Rollator auf so einem Gehwagen und guckte uns an, was wollen Sie denn hier? Ich lebe doch noch.
Ja. Da musste ich das erste Mal schon lachen und irgendwann war ich kurz vorm Lachanfall. Naja, auf jeden Fall, der war das einfach oder ist das wahrscheinlich immer noch echt egal. Und diese Tochter möchte aber so unbedingt die Dinge geklärt und in trockenen Tüchern haben. Da gibt es auch ein bisschen Familienzwistigkeiten und sie möchte das jetzt einfach mit ihrer Mutter besprechen, damit es abgehakt ist.
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Mhm. Der Mutter ist es sehr egal und die Tochter kann das nicht annehmen. Mhm. Also die Tochter kann das nicht hinnehmen und sagen, ja gut, dann ist es dir egal, dann bestimme ich. Weil das war das, was die Mutter, glaube ich, ihr immer auch wieder versucht hat zu sagen. Mhm. Mach doch einfach. Es ist mir wirklich egal. Mach eine Beerdigung so, wie es für dich gut ist. Mhm. Und das konnte die Tochter nicht annehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass da andere Probleme in der Familie und in der Kommunikation und in diesen ganzen Familienverhältnissen irgendwie waren, die der Grund dafür waren, dass die beiden irgendwie überhaupt nicht auf einen Nenner gekommen sind. Und wir sollten da so ein bisschen als Mittlerinnen fungieren. Mhm. Und das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert, weil wir so fasziniert waren von dieser tollen alten Frau, die so gut über das Leben dachte, eigentlich ähnlich wie wir. Ja, dann ist halt Ruhe, dann ist halt gut. Die war sehr aufs Leben fokussiert und da hat viel da reingesteckt, hat sich abgearbeitet dafür, dass sie und ihre Kinder ein gutes Leben haben. Die hat bis ins hohe Alter weitergearbeitet. Ihre Wohnung war voll mit Fotos von Menschen, die sie da begleitet haben. Die steckte mit beiden Beinen einfach absolut tief drin im echten Leben.
Und erinnerst du dich noch, die war ja dann auch so ein bisschen, schon ein bisschen Pfennigfuchs, aber auf eine gute Art und Weise. Und hat sie doch, oder wir haben ihr erzählt, da sie ja noch in der Kirche ist, würde der Pfarrer, die Pfarrerin ja für sie einen Trauergottesdienst halten und sie müsste es nicht bezahlen. Und dann war sie doch da von der Idee so angefixt. Ja, stimmt, ich habe immer die Kirchensteuer jetzt, dann sollen sie das mal machen. Dann wollte sie doch noch diese Trauerfeier. Da musste ich dann so lachen. Einfach dieser Gedanke, dann nehme ich das auch noch mit, wenn ich es kriegen kann.
Genau. Aber nicht, weil sie das unbedingt wollte weil das eine Vorstellung von ihr entsprach. Es war mehr so ein, das geht auch, aber eigentlich ist es mir auch egal. Ja, genau. Dann mach doch oder lass es bleiben oder wie auch immer. Und dieses Gespräch haben wir irgendwann beendet, total unbefriedigend, glaube ich, für die Tochter. Mhm. Die hat sich dann auch bei uns entschuldigt für das Verhalten ihrer Mutter. Und wir so, ja, aber es ist doch alles okay. Mhm. Also man muss doch jetzt auch niemanden zwingen dazu. Mhm. Und dann hat die später noch angerufen bei uns nochmal und wollte nochmal ein paar Mal noch sogar, ne? war wirklich verzweifelt, weil sich die Mutter nicht mehr dazu bewegen ließ, nochmal darüber zu sprechen. Hatte sie ja nun jetzt einmal gemacht, es war vorbei. Und ja, wir haben dann noch einige Gespräche da rein investiert, um einfach die Tochter auch wieder runterzubringen von diesem Trichter, dass sie das jetzt regeln müsste. Mhm. Ne? So. Ich hoffe, sie hat's geschafft.
Neulich im Bestattungsladen ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Ahoi Radio.